Gott erschuf den Esel und sagte zu ihm, du bist ein Esel. Von morgens bis abends sollst du schwere Lasten tragen, du sollst arbeiten, du sollst Gras fressen und wenig intelligent sein. Dafür gebe ich dir 50 Jahre zu leben. Und der Esel kam zu Gott, sagte, boah Gott, 50 Jahre zu leben wie ein Esel, gib mir doch bitte nicht mehr als 30. Und Gott nahm sich den Wunsch an. Dann erschuf Gott den Hund und sagte, du bist ein Hund. Du sollst über die Güter der Menschen wachen, deren ergebenster Freund sein und das essen, was die Menschen übrig lassen. Du sollst 25 Jahre leben. Und der Hund, der kam auch zu Gott, sagte, boah Gott, das ist ja viel zu lange. Gib mir bitte nicht mehr als 10 Jahre. Und Gott nahm sich auch diesen Wunsch an. Dann erschuf Gott den Affen und sagte zu ihm, du bist ein Affe. Du sollst lustig sein, von Baum zu Baum schwingen, wie ein Clown und lustig sein. Dafür gebe ich dir 20 Jahre Zeit. Und auch der Esel kam zu Gott und sagte, du sag mal Gott, 20 Jahre? Gib mir bitte nicht mehr als 10. Und Gott nahm sich den Wunsch an. Dann erschuf Gott den Menschen. Und er sagte, du bist ein Mensch, das einzige rationale Wesen, das die Erde bewohnen soll. Du sollst dich um die Geschöpfe kümmern und die Erde beherrschen. Dafür bekommst du von mir 20 Jahre. Und wie der Mensch so ist, ihr könnt es euch sicher denken, boah Gott, 20 Jahre zu leben wie ein Mensch, viel zu kurz. Was willst du denn da alles schaffen? Gib mir doch bitte die zusätzlichen 20 Jahre, die der Esel ablehnte, die 15 Jahre des Hundes und die 10 Jahre des Affen. Und sie diskutierten miteinander und letztendlich Gott nahm sich diesen Wunsch an. 20 Jahre bekam der Mensch, um Dinge zu lernen, Dinge zu verstehen und zu einem eigenständigen Menschen zu werden. Dann rackert ihr die nächsten 20 Jahre wie ein Esel von morgens bis abends. Er bekommt Kinder, lebt die nächsten 15 Jahre wie ein Hund. Er bewacht das Haus und zehrt irgendwie von der Zeit, die ihm gerade so übrig bleibt. Dann im hohen Alter kriegt er Enkelkinder, er bespaßt sie, verhält sich wie ein Clown und macht sich die letzten 10 Jahre zum Affen. Der christliche Atheist, ich glaube an Gott, aber kenne ihn nicht. In dieser Überschrift sehen wir schon zwei Seiten. Wir sehen einmal den Christen und auf der anderen Seite den Atheisten. Ein Christ ist ein Mensch, dem Gott begegnet ist. Er hat Jesus als Gottes Sohn anerkannt, er hat neues Leben durch ihn bekommen und er wird durch den Heiligen Geist inspiriert. Und er ist Teil der Gemeinde, die als Organismus lebt. Gottes Gemeinde ist global, weltweit. Ein Atheist dagegen glaubt gar nicht an irgendeiner Gottheit oder irgendeiner Existenz eines übernatürlichen Wesens. Und infolgedessen wirst du bei einem Atheisten auch keinerlei Orientierung oder Ausrichtung finden an diesem Gott. Er bestimmt erstmal selbst, was er tut und was er nicht tut. Und beim christlichen Atheisten mischen sich diese beiden Arten. Und vielleicht ist dir, genau wie mir es am Anfang nicht klar war, was ist denn ein christlicher Atheist, dann möchte ich kurz drei mögliche Punkte zusammenfassen. Ein Atheist kann jemand sein, der an die Dreieinigkeit glaubt, also Gott, Jesus, Heiliger Geist, aber sie nur bruchweise in Anspruch nimmt. Das heißt, ich bestimme selbst, was passt mir, was passt mir nicht. Der zweite Punkt. Ein christlicher Atheist kann jemand sein, der ein neues Leben von Jesus annimmt, aber nur wenig Raum für Gott in seinem Leben lässt. Das heißt, ich entscheide selbst, was ich tue. Und zuletzt der dritte Punkt. Er ist Teil der Gemeinde Gottes, die als Organismus lebt. Aber er lebt ich-zentriert. Und die anderen müssen zusehen, wo sie bleiben. Quasi, ich habe doch keine Zeit für die anderen, ich bin schwer beschäftigt. Ja, das war eine Definition, wie ich den christlichen Atheisten sehen kann, was Züge von ihm sein können. Aber für mich stellt sich die Frage, wo lebt denn dieser christliche Atheist? In welchem Umfeld hält er sich auf? Die Einleitungsgeschichte sollte uns auf amüsante Art und Weise zeigen, dass wir alle durch verschiedene Etappen des Lebens gehen. Vielleicht hast du Teile aus deinem Leben dort wiedergefunden. Einige sind vielleicht auf dem Weg, mündige Christen zu werden, sind gerade dabei, diesen Gott so richtig kennenzulernen. Andere rackern vielleicht von morgens bis abends auf ihrer Arbeit oder hier im ICF. Ein Teil deines Lebens kann auch sein, dass du vielleicht Kinder bekommen hast oder du hast dir gerade ein neues Haus gekauft und bewachst das wie ein Hund oder dein neues Auto. Wow! Oder du kümmerst dich vielleicht um geistliche Kinder, wo du Menschen auf der Reise mit Gott begleitest. Ihr merkt, wir können alle an sehr unterschiedlichen Orten stehen und doch hat Gott einen Wunsch, dass er dir und mir persönlich begegnet. Er wünscht sich eine tiefe Beziehung. Und ich habe ganz bewusst ganz unterschiedliche Typen genannt. Nicht, dass du denkst, ja, hier dem Mario, dem Manu, denen passt das ja, die sind ja eh immer im ICF, Gott ist eh immer in der Gemeinde. Natürlich gehen sie mit Gott, sie müssen es ja sogar. Nein, Gott möchte mit dir Schritte gehen, da, wo du gerade stehst. Und du bist genau richtig an dem Platz, weil Gott dich dahingestellt hat. Und Gott will nicht nur mit dir Gemeinschaft leben, sondern auch mit den Menschen um dich herum. Er hat eine Liebesmessage, die er weitergeben will. Und warum sich das Ganze lohnt, finden wir hoffentlich noch raus. Ja, wenn du noch keine Ahnung von diesem Gott hast, dann möchte ich dir anhand eines kurzen Beispiels erklären, wie Gottes Wesen sein kann. Hat vielleicht irgendjemand schmutzige Chucks an? Hermann? Ich sehe gerade. Komm bitte nach vorne. Aber was mit denen passiert? Sind schon länger neu, ne? Ja, cool. Ja, ich habe meine leider zu Hause gelassen. Mir war ein bisschen zu warm. Ich möchte euch kurz Gottes Wesen erklären, dass dieser Gott, der im Himmel ist, der ein Interesse hat an uns Menschen und er sieht den Menschen so, wie er da gerade steht, mit all seinen Problemen, mit den Spuren des Weges, die er gegangen ist. Das können zum Beispiel Verletzungen sein, Enttäuschungen sein, wo du Sinnlosigkeit in dein Leben hast und das alles haftet an dir. Und dieser Gott, der möchte dir begegnen. Und er kam durch Jesus auf die Erde und möchte dir auf Augenhöhe begegnen und er möchte diesen ganzen Ballast, den du hast, von dir nehmen und er nimmt sich deiner Probleme an. Und er begegnet dir nicht nur auf Augenhöhe, sondern er kommt auf die Erde, beugt sich runter und er dient dir wie ein Diener. Und dieser Gott, er löst dich von all deinen Problemen, er löst all deine Spuren und nimmt den Ballast von dir weg. Und dann erscheint dein Leben und du als Mensch in einen ganz neuen Glanz. Und Gott stellt dich wieder her, so wie er dich von Anfang an gedacht hat. Er hat gesagt, du musst nicht mehr mit diesem Ballast, mit diesem Dreck rumrennen, sondern ich mache dich komplett neu. Vielen Dank, Hermann. Gott erneuert durch Liebe und das soll unser Vorbild sein. Jakobus 2, Vers 8. Lebt nach dem wichtigsten Gebot, das ich euch gebe. Dem wichtigsten Gebot. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn du das tust, dann machst du alles richtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ja, wir haben uns jetzt diesen Erneuerungsprozess angeschaut, den ein Christ durchlebt, wenn er diesem Gott begegnet. Auf der anderen Seite haben wir den Atheisten. Lass uns noch mal kurz schauen, was ist mit diesem Atheisten? Dem Atheisten fehlt dieser Erneuerungsprozess. Er hat das, was wir hier eben gesehen haben, noch nicht erlebt. Er zieht seine Kraft nicht aus einem höheren Wesen, sondern er versucht erstmal selbst sein Leben zu meistern, selbst zu bestimmen. Und was er noch nicht erfahren hat, das ist dieses Herz, das Gott ihm für die Menschen gibt. Und er versucht vielleicht, wie du und ich, ab und zu rational und logisch zu handeln. Die Gefahr ist jedoch, dass unser menschliches Denken oft an Grenzen stößt. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Und vielleicht kennst du das auch, wo du meinst, wie ich, ja, auf der linken Seite, ich beurteile alle Menschen vermeintlich gerecht. Ich weiß ganz genau, wie es zu laufen hat. So nach dem Motto, ja, ich bin schon ein gerechter Typ, ne? Ich behandle alle gleich scheiße und dann passt das schon. Auf der rechten Seite sehen wir, Gott begegnet jedem Menschen individuell. Er begegnet dir dort, wo du gerade stehst, mit dem Problem, mit dem du dich gerade rumschlägst. Und er gibt dir echte Perspektive. Nicht nur Perspektiven, die irgendwie bis hier gehen, sondern die echten Ausblick schaffen. Ja, Gott hält uns durch die Bibel, durch Predigten, durch die Gespräche unter Christen, hält er uns einen Spiegel vor, wo wir uns selbst reflektieren können. Du kannst sehen, wo stehst du gerade und was ist Gottes Plan. Der Atheist kennt diesen Spiegel nicht. Er kann sich in erster Linie nicht in diesem Spiegel reflektieren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du als Christ von diesem Gott begeistert bist. Vielleicht gibt es bei dir auch Höhen und Tiefen, so wie bei mir. Und manchmal fällt es mir echt schwer, wo ich hier sitze und denke, boah, kann ich diesem Gott wirklich vertrauen? Bin ich wirklich von ihm begeistert? Und was mich fasziniert hat, das war ein Satz aus Manus Predigt, wo er gesagt hat, wenn du von Gott nicht mehr begeistert bist, dann kann es sein, dass du schon lange kein Wunder mit ihm erlebt hast. Und ich habe erfahren, ey, Manu hatte wirklich recht. Ich habe schon lange kein Wunder mehr mit Gott erfahren. Und das wünsche ich mir und das wünscht sich Gott auch, dass du nicht nur einfach so lau lebst, wo du hier hinkommst und total unbegeistert bist, sondern dass du wirklich für ihn brennst und dahinter stehen kannst. Ja, wie hat Gott mich fasziniert? Ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, dass Gott uns geschaffen hat und was das Ganze mit ihm auf sich hat. Und ich will dir anhand eines kurzen Beispiels erklären, wie ich Gottes Wesen entdeckt habe. Stell dir einmal vor, du bist Ingenieur, bist gut angesehen, kriegst auch ordentlich Zaster, ne? Und montagmorgens kommt dein Chef rein und sagt, yo, der Kunde hat was Neues bestellt, wir sollen ein Produkt entwickeln. Und es gibt auch einen Prototypen, den Prototypen habe ich auch dabei. Voila. So, und der Chef kommt zu dir und er sagt, der Kunde hat folgende Ansprüche. Dieser Prototyp soll weiterentwickelt werden und er soll verschiedene Dinge greifen können. Nehmen wir mal an, eine Feder. Ach, ich mache es spannender, ich packe es hier an. Okay, funktioniert noch irgendwie. Prototyp ist schon mal nicht ganz schlecht. Und zum Beispiel auch ein Stein. Oh. Okay, besteht noch Potenzial, ist noch nicht ganz ausgereift. Außerdem soll dieser Prototyp am Ende Oberflächen fühlen können, zum Beispiel Unebenheiten deiner Haut. Es soll sich immer präzise bewegen können, langsam, schnell. Es soll, egal welche Gegenstände oder was auch immer auf dich trifft, soll es präzise und flexibel greifen können. Und am Ende, jedes dieser Produkte soll am Ende ein Unikat sein. Das heißt, bitte keine Massenanfertigung. Ja, und dein Job ist es nun, das Ganze irgendwie zu entwickeln. Viel Spaß. Und der Chef sagt, als er noch rausgeht, ja, bitte stellen Sie mir noch eine Kostenkalkulation und einen Zeitplan vor und wann das Ganze fertig wird. Und er knallt die Tür zu, boom, und du stehst da. Überleg dir mal, wie du sowas Hochkomplexes, sowas Sensibles, was Oberflächen fühlen kann, was egal, was auf dich zukommt, greifen kann. Wie schwer ist es, von so etwas zu so etwas Komplexen zu kommen? Und wisst ihr, du und ich, wir haben zwei von diesen Meisterwerken und das ist unsere Hand. Unsere Hand ist so flexibel einsetzbar. Es kann so viele Dinge, wir können Oberflächen spüren. Wir können zum Beispiel, einige von uns zumindest, können Schlagzeug spielen. Ich habe selbst nie geglaubt, aber Arne hat es mir vorgeführt. Also es geht. Du kannst zum Beispiel 10 Finger tippen oder schreibst es zumindest in der Bewerbung rein, dass du es kannst. Du kannst an der Ampel den Knüppel durchschalten und der Erste bei der nächsten Ampel sein. Du kannst zum Beispiel so eine feine Nadel hochheben und sie präzise steuern. Du kannst Liegestützen machen und am Ende hinterlässt du noch einen Fingerabdruck, der ein 100%iges Unikat verspricht. Und das hat mich begeistert. Wenn ich an Gott denke, dann sehe ich in ihm einen Schöpfer, der wirklich eine Hammeridee hatte, der es wirklich geil umgesetzt hat und wo ich einfach nur Begeisterung empfinde. Aber was heißt das denn konkret? Wenn du jetzt diese Begeisterung entdeckt hast, wenn du diesen Gott entdeckt hast, was bedeutet das? Wie kannst du göttliche Prinzipien und Gotteswesen praktisch leben? Wo sind du und ich vielleicht schon Schritte gegangen? Und wie kann deine und meine Begeisterung die Welt verändern? Im Jahr 2015 haben wir uns als ICF viel damit beschäftigt, wo ist unsere Not? Wo haben wir diesen Ballast auf den Spuren des Weges und wo können wir frei werden? Es gab Get Free, es gab viele andere weitere Angebote und wir hatten zum Abschluss noch dieses Hammer Camp 2015, wo der Heilige Geist echt präsent war. Wenn du dabei warst, weißt du, was ich meine? Und wenn nicht, dann lade ich dich für nächstes Jahr ein. Zu Beginn 2016 kam dann der neue Fokus. Den Podcast vom 3. Januar kannst du dir online anhören. Da ging es nicht nur darum, wo ist unsere Not? Wie kann ich frei werden? Sondern wo ist die Not meines Gegenübers, meines Nächsten? Es war der neue Schritt. The need is on the street war das Motto. Nicht zu verwechseln mit the weed is all I need. Das ist was anderes. The need is on the street. 8 Monate sind um, seitdem die Gemeinde dieses Motto fokussiert hat. 8 Monate, in denen wir schon praktisch leben. Where is the street? Where is the need? Warst du schon mal bei den Menschen? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was dieses Motto bedeutet und was Gott in dir bewirken kann? Bist du den Menschen schon mal begegnet, die in deinem Umfeld sind? Ich rede nicht nur von dieser Gemeinde, sondern ich rede davon, jeder an seinem Ort, wo er steht. Hast du schon mal Raum in dein Leben gelassen für Gottes Gedanken, der Menschen wirklich begegnen will? Ist the need is on the street der Fokus der Gemeinde oder ist es dein Fokus? Wenn das nicht dein Fokus ist, dann kann die Gemeinde sich noch auf den Kopf stellen, dann können wir hier Geld sammeln, jeden Sonntag aufbauen, im Steh so auf- und abbauen. Menschen werden dadurch nicht verändert. Die Not ist immer noch da, wo sie vorher war, und Menschen stehen wie vor einem Zaun und haben keine Perspektive. Aber dieser Gott will Menschen begegnen, nicht um in Zwänge oder sonst irgendwas zu kommen, sondern freie Beziehung mit ihm zu leben, die einen echten Ausblick hat. Dein Fokus und deine Art, mit Gott zu leben, hat enorm großen Einfluss auf diese Gemeinde. Und du musst nicht all dem hinterherlaufen, was die Gemeinde dir als Fokus gibt. Ich bin dafür, dass du deinen eigenen Fokus mit Gott entwickelst. Frag Gott einfach, was ist der Schritt, den ich als nächstes gehen kann? Ja, Gott hat gesagt, dass er den Heiligen Geist auf der Erde zurücklässt, dort, wo Jesus im Himmel gefahren ist. Und er hat gesagt, der Heilige Geist ist dein Ratgeber, der immer und immer und immer an deiner Seite steht. Und wenn du Gottes Gemeinde bauen willst, die kann ICF, ICE, BKA, wie auch immer wer sich so nennt, wenn du Gottes Gemeinde bauen willst, dann kommst du als Christ nicht darum herum, das zu tun, was Jesus tat. Und ich rede nicht davon, Jesus war ein Wandersmann und hatte große Latschen an. Ich rede von Jesus, Gottes Sohn, der auf die Erde kommt und Menschen persönlich begegnet. Und in meiner Small Group haben wir herausgefunden, dass wir Vorbilder lieben. Wir lieben es einfach. Du kannst von Vorbildern einfach Ideen kopieren, kannst zu jemand anders gehen und sagen, hey, ich habe eine Idee. Geil, oder? Und du wirst den anderen natürlich nie erzählen, dass du das kopiert hast, weil du dich ja selbst profilieren willst. Aber wir lieben Vorbilder. Gott begegnet uns durch die Dreieinigkeit. Es ist einmal Gott als Vater, Jesus und der Heilige Geist. Und Jesus ist für mich ein Beispiel, dem ich am einfachsten folgen kann. Ein Mensch, der in derselben Umgebung lebt, so wie ich, der mit Menschen zu tun hat. Und Jesus ist jemand, und das ist für uns extrem interessant, jemand, der Gott nicht nur irgendwie glaubt, sondern ihn auch wirklich kennt. Ja, lass uns mal zusammen anschauen, was denn dieser Jesus so macht. Matthäus 9, 9 bis 13. Als Jesus durch die Stadt ging, sah er den Zolleinnehmer Matthäus am Zoll sitzen. Und Jesus forderte ihn auf, komm, geh mit mir. Und sofort stand Matthäus auf und folgte ihm. Später waren sie mit Jesus und anderen Leuten zu Gast bei Matthäus. Und Matthäus hatte viele Zolleinnehmer eingeladen und auch andere Leute mit schlechtem Ruf. Weshalb gibt sich euer Lehrer mit so einem Gesindel ab, fragten die Pharisäer seine Jünger. Jesus hörte das und er antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, nicht auf eure Opfer und Gaben kommt es an, sondern darauf, dass ihr barmherzig seid. Ich bin gekommen, um Menschen in die Gemeinschaft zu rufen, die ohne ihn leben und nicht solche, die sowieso seine Gebote halten. Ja, das ist nur ein ganz kurzer Abschnitt in der Bibel, aber mega intensiv. Lass uns das mal kurz zusammen anschauen, welche Informationen wir dort herausholen können. Jesus trifft in der Stadt einen ganz normalen Matthäus. Der sitzt am Zoll, arbeitet dort und sie kommen ins Gespräch. Später wurde Jesus zu Matthäus eingeladen und feierte dort mit unterschiedlichen Menschen. Und Matthäus, müsst ihr wissen, hatte viele Freunde, die von der Gesellschaft nicht wirklich gut angesehen sind. Vielleicht kennst du das auch, wo du Leute kennst, wo du denkst, boah, die hier mitnehmen, ziemlich schräge Nummer. Und dann kamen die Pharisäer zu seinen Jüngern. Und Pharisäer ist für mich so jemand, der meint, ja, ich kenne Gott ganz genau. Ich weiß, wie Gott tickt und wie er nicht tickt. Die Pharisäer kommen zu seinen Freunden und fragen ihn, was gibt sich euer Lehrer mit so einem Gesindel ab? Und ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, was das für krasse Vorurteile sind. Der kommt da auf der Party und schmettert sowas raus. Da ist nichts von Beziehung, sondern gleich mit der Brechstange rein. Jesus, der Lehrer, gibt sich mit so einem Gesindel ab. Das war die Anklage. Und Jesus antwortet, ihr beschuldigt mich, dass ich mich mit dem Kranken beschäftige, anstatt mit dem Gesunden. In anderen Worten, wo ist eure Liebe? Du opferst dich allem Möglichen. Du investierst deine Zeit und deine Gaben und alle deine Talente und bist den Menschen doch so weit entfernt. Ja, man sieht hier ganz klar, Jesus kannte Gottes Wesen und Jesus lebte göttliche Prinzipien. Er ist Menschen in Gemeinschaft begegnet ohne Vorurteile. Und er begegnet ihnen dort in ganz normalem Umfeld, einfach in der Stadt oder auf der Arbeit. Und so können wir auch von Jesus lernen, wo wir einfach dort, wo wir gerade stehen, Gott begegnen und Gemeinschaft mit ihm leben und dadurch Gemeinschaft mit anderen Menschen leben. Und wenn du zum Beispiel im Büro arbeitest, so wie ich, dann kommen ab und zu mal Situationen, wo du einfach nur Dulli-Aufgaben machst. Ne? Du sackerst die einfach so ab, Gehirn aus, und in der Zeit nutze ich die Gelegenheit, um mit Gott Connection zu haben, und ich frage ihn einfach, hey Gott, was ist denn heute dran? Hast du irgendwas für mich? Und das ist easy. Ja, wir haben jetzt über einen kleinen Teil des Fokus vom ICF gesprochen und wir haben darüber gesprochen, was ist der Fokus von Jesus, der Menschen begegnet und welchen Fokus hat er durch Gott bekommen. Aber was ist, wenn du noch keinen eigenen Fokus hast? Ich will euch kurz in eine Geschichte mit reinnehmen. Ich habe was in eBay verkauft und so nach einer Woche dachte ich dann, bist ziemlich schlonzig, solltest das Paket mal verschicken. Ne? Und ich habe dann gegoogelt, habe dann auch eine Paketabgabestation gefunden, die war zwar 12 Kilometer weg, aber ich dachte, boah, Hauptsache das Paket kommt raus und ich habe meine Ruhe. Und ich bin dann dahin gefahren, leg das Paket auf den Tisch und der Mitarbeiter sagt mir, du, sorry, ich bin heute nur Aushilfe. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktioniert, dieser Scanner. Ne? Ja, und ich habe mich natürlich übelst aufgeregt. Ne? Ey, da quäle ich mich eine Woche mit diesem Paket rum, fahre 12 Kilometer dahin, meine Karre ist auch nicht die günstigste und dann sagt er mir, dass das Ding nicht bedienen kann. Und ich bin rausgegangen ins Auto, habe mich mega aufgeregt und dann hat Gott so gesagt, hey Sammy, komm mal ein bisschen runter, beruhig dich mal, entspann dich. Und ich dachte dann, okay, wie kann ich das machen? Entweder bestelle ich mir jetzt eine Pizza oder ich kaufe mir ein Eis, ganz einfach. Und ich bin dann ins nächste Geschäft gefahren und als ich da ankam, könnte ich mich wieder drüber aufregen. Alter, in Bad Salzuflen, wenn du da einkaufen willst, dann musst du fürs Parken bezahlen. Gut, ihr Bielefelder kennt das, ich als Herforder bin das nicht gewohnt. Und dann dachte ich, nee, da bin ich echt zu geizig für, jetzt noch 1 Euro da reinzuwerfen, nee, das mache ich nicht. Ich dachte, ja, ich habe ja so ein unauffälliges Auto, stellt sich einfach mit einem dicken Benz einfach direkt auf dieses Feuerwerkskreuz, wo Parken verboten steht, direkt vorm Eingang. Okay, ich schnell reingehuscht, Eis gekauft, schnell wieder raus und dann sehe ich da 2 Typen, laufen so an mein Auto rum, gucken sich alles an und ich habe schon gehört, ah, die reden irgendwie über Mercedes, ne? Und dann kam ich raus, ja, geile Karre, ne? Und dann kamen wir gleich ins Gespräch und wir haben uns über Mercedes unterhalten, über Autos allgemein. Und dann haben wir uns über die Arbeit, über das Leben unterhalten. Und irgendwann kamen wir dazu, über Gott und das Leben zu sprechen, was uns wirklich bewegt. Und das war so eine krasse Situation, weil dort Menschen waren, die ich vorher nie gesehen habe. Für mich war es am Anfang echt total komisch, irgendwie mit denen ins Gespräch zu kommen. Ich wollte am Anfang so abblocken, ja, hier, geile Kasse, okay, ich muss los. Ne? Und Gott hat aber gesagt, hier, interessier dich für die Menschen. Und es war mega interessant. Ich habe so viele coole Sachen von denen gelernt, wirkliche Lebensperspektiven, die mein Leben auch bereichert haben. Und ich durfte mit ihnen über Gott sprechen. Und wir hatten insgesamt ein Gespräch von über 4 Stunden. Und das war der Hammer, ich sag's euch. Ich stand im Halteverbot, aber ich stand neben der Karre. Ja. Ich habe schon aufgepasst, was da passiert. Was will ich damit sagen? Gott begegnet dir im Alltag dort, wo du stehst. Wenn alles scheiße läuft, wenn du viele Fehler machst, wenn die Umstände nicht dem entsprechen, was du dir eigentlich vorstellst, kommt Gott in deine Situation und begegnet dir und Menschen. Und es gibt keine Pauschalantwort. Wisst ihr, wir sind alle so unterschiedlich, dass es da keine Pauschalantwort gibt. Aber was es gibt, ist der Heilige Geist, der immer an deiner Seite steht und dich inspirieren möchte. Und alles, was ich heute sage, ist mein jetziger Standpunkt. Es kann sein, dass ich in Zukunft anders denken werde. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass ihr alle genauso gleich denken müsst wie ich. Aber trauen wir zu, dass Gott seine Gemeinde baut? Oder bauen wir unsere Gemeinde? Wenn wir meinen, wir können unsere Gemeinde bauen, den Heiligen Geist außen vor lassen und sagen, ja, wir wissen ganz genau, was läuft, was nicht läuft und so weiter, dann baut Gott nicht mit. Vielleicht investierst du auch ab und zu viel Sachen in die Gemeinde, viel Zeit, viele deiner Gaben und hast kaum Zeit für was anderes. Vielleicht willst du auch, dass die Gemeinde noch schöner, noch größer, noch moderner. Ja, was eigentlich? Was willst du? Willst du, dass Menschen diesen Gott erleben, so wie du Gott erlebt hast, diese echte Beziehung? Oder kann die Gefahr bestehen, dass vielleicht manchmal gut gemeinte Ansätze von uns den Fokus von Gott völlig verfehlen? Ich will euch noch kurz in ein Beispiel reinnehmen, wo eine Gemeinde war, die ein großes Gebäude haben wollte. Sie waren begeistert von dem Traum. Ja, wir kriegen ein großes Gebäude und dann wachsen wir und dann geht's voll voran und wir starten mit Gott durch. Sie haben lange gebetet und wow, der Traum wurde wahr, ein großes Gebäude. Und wisst ihr was? Die Gemeinde ging dort rein. Und sie wuchs tatsächlich. Und dann irgendwann haben sie Unstimmigkeiten gehabt. Manche Leute sind gegangen, dann sind wieder einige dazugekommen. Und so war es ein ganz normaler Ablauf. Was aber fix war, das waren die Fixkosten dieses Traums. Das war die Miete, der Unterhalt, die ganze Renovierung. Und die Gemeinde hat irgendwann gemerkt, boah, das ist ganz schön schwierig, das auf Dauer zu bezahlen. Und sie haben überlegt, was können sie ändern, dass das möglich ist. Und sie haben ein Pflichtzehntel eingeführt, das heißt so viel wie, jeder Christ, der hier hinkommt, soll bitte seinen Zehnten geben und dann läuft die ganze Sache schon. Die Gemeinde verlor Gottes Fokus. Sie versuchten krampfhaft irgendwie die Finanzen und alles am Laufen zu halten und hatten keine Kraft mehr für die Menschen. Weißt du, wenn dein Kopf mit Sorgen, mit Problemen, mit Finanzierungsängsten voll ist, dann hast du keinen Platz mehr für Liebe und Barmherzigkeit. Für das, wovon Jesus immer geredet hat. achte darauf, dass dir am Ende nicht die Kraft für die Menschen fehlt, die Gott begegnen wollen, die in die Gemeinde kommen oder die im Leben begegnen und diesen Vater kennenlernen wollen. Und sie begegnen ausgelaugten Christen, die am Ende selbst an ihrer Arbeit und dem Ganzen zweifeln. Ja, Gottes Weg ist die Liebe. Das hat er gezeigt durch die Bibel, das hat er gezeigt durch Jesus, durch den ganzen Weg, den er gegangen ist. Suchende Menschen suchen in erster Linie das Vaterherz. Sie suchen nicht Komfortsäume. Wie kannst du in deinem Leben und in deinem Umfeld einen Ort kreieren, der diese Vaterliebe widerspiegelt? Liebe ist das Gebot, das alles in allem erfüllt. Und wenn du Gott anbeten willst, dann ist das größte Lob, das du ihm machen kannst, in Gemeinschaft mit ihm zu leben, mit ihm zu kommunizieren, zu sagen, hey Gott, wo stehe ich und was ist dein Plan? Gottes Plan ist immer gut. Er ist nicht einengend, sondern er ist befreiend. Und der zweite Punkt, seine Liebe weiterzugeben. Praktisch zu leben, so wie Jesus es tat. Und das ist Worship. Die Band kommt nach vorne. Lass uns noch mal kurz zusammenfassen. Wir sind durch verschiedene Bereiche gegangen, haben vieles beleuchtet. Gott begegnet dir als Vater. Du kannst in ihm einen Schöpfer entdecken, der echt geniale Dinge designt hat und der echt einen Plan für dich hat. Dann kommt Jesus als Diener auf die Erde. Er begegnet Menschen von Herzen und er ist ein echtes Vorbild. Und dann gibt es noch den Heiligen Geist, der dich inspiriert, der dich mitnimmt, der dir Wünsche aufzeigt und Wege aufzeigt. Und ich wünsche dir, dass du als Christ und als Mensch, wie du dort stehst, diese Power erlebst. Ich wünsche dir, dass du Gott nicht nur irgendwie glaubst, sondern dass du ihn wirklich kennenlernst, dass du begeistert wirst von ihm und dass du nicht irgendwie so lau dabei bist, sondern für ihn brennst, in den Situationen, wo er dich hineinstellt. Ja, Gott, ich danke dir, dass wir dich entdecken dürfen. Ich danke dir, dass du, egal an welchen Orten du stehst, zu uns sprechen willst. Wir sind alle so unterschiedlich und doch begegnest du uns in Liebe. Und wir merken dann, aus einem für uns total fernen Gott und einem total ich-zensierten Menschen kann eine Beziehung werden zwischen Vater und Sohn und Vater und Tochter. Und du stellst uns an Orten, an ganz unterschiedlichen Orten und du hältst uns durch die Bibel einen Spiegel vor, wo wir uns reflektieren können, dass wir nicht da stehen bleiben, wo wir sind, sondern dass wir diesen Ausblick mit dir bekommen. Es ist diese größere Perspektive, die du uns anbietest und am Ende ist es die pure Liebe. Ja, lasst uns Gott anbeten und ihm sagen, dass er es wirklich wert ist, von ihm begeistert zu sein.